Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber ich lasse mich in meinem christlichen Leben oft entmutigen. Kennst du so eine Situation? Du stehst früh morgen auf, fängst an, deine Bibel zu lesen, findest eine coole Stelle und nimmst dir vor, das auch anzuwenden. Und bim, bei der ersten Versuchung fällst du auf die Schnauze. Oder vielleicht kennst du so eine Situation. Du gehst gerade durch ein finsteres Tal und du fragst dich, warum Gott manche Sachen in deinem Leben zulässt, manche andere nicht. Und warum auch er andere segnet und dich nicht. Ich möchte uns heute ermutigen, im täglichen Kampf des Glaubens auszuharren. Lasst uns den zweiten Timotheusbrief gemeinsam öffnen. Und zwar im zweiten Kapitel. 2. Timotheus, Kapitel 2. Paulus schreibt wahrscheinlich seinen letzten Brief, und zwar an seinem geliebten Sohn im Glauben, Timotheus. Ein Schlüsselthema des Briefes ist das Thema Leiden für das Evangelium. Wir müssen uns vorstellen, Paulus sitzt im Gefängnis und er ist in richtig schwierigen Umständen gerade. Aber anstatt sich zu beklagen oder anstatt irgendwie zu zweifeln an Gottes Gnade, wünscht er sich, seinen Bruder zu ermutigen. Seinen Bruder, der engagiert ist und seinen Bruder, der auch die Nachfolge ist. Und Paulus schreibt diesen Brief, um seinen lieben Bruder zu ermutigen, standhaft im Glauben und in der Wahrheit zu bleiben. Ich lese ab Vers 3. 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 3. Nimm teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesu. Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Wenn aber auch jemand am Wettkampf teilnimmt, so erhält er nicht den Siegeskranz, er habe denn gesetzmäßig gekämpft. Der Ackerbauer, der sich müht, muss als Erster an den Früchten Anteil haben. Bedenke, was ich sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids nach meinem Evangelium, indem ich Leid ertrage, bis zu Fesseln wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Das Wort ist gewiss. Denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen, wenn wir verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen.
Wir sehen, in diesem Brief ist Paulus sehr persönlich. Das ist sein persönlicher Brief an Timotheus, auch nicht der erste Brief. Und er ist fast eindringlich. Und in Kapitel 2, was wir gerade gelesen haben, sind auch viele Befehle. Sei stark in der Gnade, nimm teil an den Leiden, bedenke, was ich sage, halte im Gedächtnis Jesus Christus. Und bei Vers 11 gibt es so eine Art Cut. Das Wort ist gewiss oder glaubwürdig ist das Wort. Was ich dir jetzt sage, ist äußerst wichtig. Und das sollst du auf keinen Fall vergessen, egal in welcher Situation du dich gerade befindest. Das Wort ist gewiss, denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Und wir wollen uns ja heute besonders mit diesem Bibeltext auseinandersetzen und gemeinsam drei Motivationen zum Kampf des Glaubens herausarbeiten. Genau. Die erste Motivation ist das Kreuz. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Und das Wort, das hier mit mitgestorben übersetzt wird, bedeutet wirklich mit jemandem sterben. Und wir finden auch im Römerbrief, Kapitel 6, die Verse 5 bis 8, eine ähnliche Aussage. Denn wenn wir mit ihm, mit Christus, eins gemacht und in ihm gleich geworden sind, in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Und wenn wir diese Worte betrachten, wo es um das Kreuz und die Auferstehung geht, das ist schlicht und einfach das Evangelium, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist und von den Toten auferstanden ist. Und Christus ist gestorben, um uns neues Leben, ewiges Leben zu schenken. Und ja, das ist wirklich diese Hoffnung. Er ist nicht im Grab geblieben, sondern nach 3 Tagen ist er wieder aufgestanden und sitzt zur Rechten Gottes. Und wenn wir wirklich diese Botschaft glauben, dann haben wir heute schon ewiges Leben. Und wir können sicher sein, dass egal in welcher Situation wir uns befinden, nichts und niemand uns von der Liebe Gottes trennen kann. Ihr kennt diese bekannten Verse, aber ich finde die einfach so prägsam, dass man die noch einmal lesen muss. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus ist, unserem Herrn. Und ich finde, diese Verse sind ein guter Spiegel von der Situation, in der Paulus sich gerade befindet. Er sitzt gerade im Knast und diese Worte, Drangsal, Angst, Verfolgung, wahrscheinlich hat er auch Hunger, ist er in Gefahr und Schwert, er wird bald sterben. Das sagt er auch später im Kapitel 4, Vers 6, wo er sagt, denn ich werde schon geopfert. Und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Doch in dieser ganzen schwierigen, deprimierenden Situation fast, ist diese Perspektive des ewigen Lebens, was ihm dieses Ausharren schenkt. Das schenkt ihm die Kraft. Er sagt, ich habe Perspektive. Ich weiß, dass alles nicht zu Ende ist, wenn ich hier weggehe. Und ja, mögen wir auch mit dieser Gesinnung leben und im Kampf des Glaubens ausharren. Wenn wir das Kreuz betrachten, es gibt hier noch kein Kreuz, das Kreuz betrachten, dann sehen wir sowohl den Preis unserer Freiheit, dass Christus unsere Sünden auf sich genommen hat, dass er wirklich den Schuldbrief, der wurde festgenagelt und dass wir frei sind und dass wir diesen Zugang zu Gott haben. Aber wenn wir dieses Kreuz sehen, sehen wir auch ein leeres Kreuz. Es hängt niemand mehr drauf, sondern Christus ist auferstanden. Und weil er auferstanden ist, werden wir auch auferstehen und können ja, mit dieser Perspektive des ewigen Lebens leben. Die zweite Motivation ist die Krone. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. In seinen Briefen benutzt Paulus oft Bilder, um das christliche Leben zu beschreiben. Und zum Thema Nachfolge und Ausharren gibt er seinem Kind im Glauben, Timotheus, verschiedene Bilder, die wir schon am Anfang des Kapitels 2 gemeinsam gelesen haben. Die wollen wir kurz noch durchgehen. Das erste Bild ist, in Vers 4 wird der Nachfolger mit einem Soldaten verglichen, der im Kriegsdienst ist. Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Und wenn er in den Krieg geht, dann hat der Soldat ein einziges Ziel, seinem Vorgesetzten zu gefallen. Der Rest ist nebensächlich. Er verzichtet auf seine eigenen Rechte, um seinem Vorgesetzten von ganzem Herzen zu dienen. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel von Selbstverleugnung. Und in unserem Leben sollte auch Gottes Ehre das Ziel sein, wie wir in 1. Korinther 10, 31 lesen. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Im Vers 5 wird der Nachfolger Jesu mit einem Athleten verglichen, der einen Wettkampf läuft. Und wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Und zur Zeit des Paulus waren die Griechen und auch die Römer sehr begeistert von Sportdisziplin. Doch eine Sache war wichtig: nach den Regeln kämpfen. Und jeder Sportler musste, es gab verschiedene Charakteristika, der musste ein Bürger des Landes sein, der musste einen guten Ruf haben und musste sich auch in den Vorbereitungen an bestimmten Anforderungen anpassen. Der musste Sachen respektieren. Und wenn er irgendwas nicht nach Plan gemacht hatte, wurde er disqualifiziert und hatte keine Chance mehr, die Siegeskrone zu erlangen. Und Paulus ermahnt hier Timotheus in seinem Brief, treu in der Predigt des Evangeliums zu sein, zu bleiben und dieses anvertraute Gut zu bewahren. Wir müssen auch treue Täter des Wortes sein und ein Leben im Gehorsam Gott gegenüber führen. Und in Vers 6 wird der Nachfolger Jesu mit einem Ackersmann verglichen, der hart arbeitet. Der Ackersmann, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Vielleicht habt ihr schon einen richtigen Garten angepflanzt. Ich noch nie, meine Mutter mag das. Meine Mutter geht da voll, das ist ihr Ding. Ich glaube, es gibt eine Gabe für Gärtnern, weil gefühlt gibt es immer was zu tun. Entweder den Boden vorbereiten für die nächste, was man pflanzen wird, oder das Unkraut entfernen, prüfen, ob alles gut wächst und auch rechtzeitig ernten. Und ich finde dieses Bild, das ist echt ein gutes Bild für das Leben des Paulus. Der war auch immer ständig am Schreiben, ständig am Ermutigen, ständig am Predigen. Und sein Ziel war wirklich, Frucht für Gott zu bringen. Und ich glaube, wir können uns da auch eine Scheibe abschneiden, dass wir auch mit unserer Zeit, mit unseren Ressourcen am Reich Gottes arbeiten. Und praktisch bedeutet das, jeden Tag ein Zeugnis für unsere Mitmenschen zu sein und uns alle in der Gemeinde mit der gleichen Gesinnung zu engagieren. Wir haben gesehen, was es bedeutet, standhaft auszuharren, nämlich Selbstverleugnung mit dem Ziel, Gott die Ehre zu geben, Gehorsam gegenüber das Wort Gottes und Engagement und harte Arbeit für das Reich Gottes. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir auch mitherrschen. Hier geht es um die Perspektive des ewigen Lohns. Alle Gläubigen werden am Preisgericht vor dem Richterstuhl Christi stehen und jeder wird nach seinen Werken Lohn empfangen. Das lesen wir in 1. Korinther 3, Vers 12 bis 15. Wenn aber jemand auf diesen Grund, auf Christus, Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemandes Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Und ich finde, der letzte Vers widerspiegelt sich in diesen Worten. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Und vielleicht habt ihr euch schon Gedanken mit diesem Vers gemacht. Das erste Mal, dass ich das gelesen habe, habe ich gedacht, nee, kann doch nicht sein. Hä? Kann Gott uns verleugnen? Also das waren so ganz viele Fragen und ich habe auch verschiedene Kommentare gelesen und ich habe gemerkt, das ist noch so ein umstrittener Vers. Aber, und deshalb habe ich auch keine hundertprozentige Klarheit, leider. Aber die Erklärung, die mir am sinnvollsten war, war diese Parallele zu 1. Korinther 3, wo man das so formulieren könnte: Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Doch wenn wir nicht standhaft ausharren, so werden wir nicht mitherrschen. Unsere Werke werden vor dem Preisgericht verbrennen. Und wir werden zwar wie durchs Feuer gerettet werden, doch keinen ewigen Lohn empfangen. Und Paulus ermahnt sozusagen seinen Bruder und auch indirekt uns, dass wir einen ewigen Lohn im Himmel bekommen werden, wenn wir standhaft ausharren. Und diese Perspektive des ewigen Lohns sollte uns motivieren, treu in unserem Dienst zu sein. Die erste Motivation zum Ausharren im Kampf des Glaubens ist das Kreuz, diese Perspektive des ewigen Lebens. Die zweite Motivation, diese Krone, diese Perspektive des ewigen Lohns. Dieser Lohn, der auch Gott die Ehre geben wird. Und die dritte Motivation ist der Anker, die Treue Gottes. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Und das ist einer meiner Lieblingsverse, also im gesamten Buch, weil er beinhaltet einfach so viel Hoffnung. Sind wir nicht jeden Tag untreu? Ist das christliche Leben nicht so ein ständiges Fallen, wieder aufstehen, so wie ein Kind, das am Anfang lernt zu laufen? Und ich kann mich sehr gut mit den Worten von Römerbrief auch identifizieren, wenn Paulus schreibt, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Aber, wenn das nur so wäre, dann wäre keine Hoffnung. Aber es gibt Hoffnung, das Aber. In unserem täglichen Kampf des Glaubens haben wir eine Hoffnung. Gott ist und er bleibt treu. Das ist ein Teil seines Wesens und deshalb kann er sich nicht verleugnen. Seine Treue ist wirksam sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart als auch in der Zukunft. Wenn wir Gottes Wort lesen, das ganze Alte Testament, sehen wir, wie Gott treu zu seinem Volk war. Ich finde die Geschichte von Hosea ein guter Spiegel von dieser Treue, von dieser Liebe, die nicht davon abhängt, wie die andere Person lebt, wie sie, was sie widerspiegelt, sondern diese bedingungslose Liebe. Hosea ist ein Prophet Gottes, der durch sein Leben eine Botschaft dem Volk Israel weitergeben soll. Und er bekommt von Gott den Auftrag, eine Prostituierte zu heiraten. Er nimmt also Gomer zur Frau und sie schenkt ihm 3 Kinder, doch dann verlässt sie ihn und wird auf dem Markt als Sklavin verkauft. Und trotzdem bekommt Hosea den Auftrag, sie wieder zurückzukaufen und sie einfach weiter zu lieben, trotz all dem, was sie ihm angetan hatte. Und so sehr liebt auch Gott seine Kinder. Gott ist und bleibt treu. Wir können auch Gottes Treue praktisch in unserem Alltag leben. Jedes Mal, dass wir versucht werden, bereitet Gott einen Ausweg für uns. Das lesen wir es in 1. Korinther 10, 13. Vielleicht kennt ihr den schon auswendig. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Und wenn wir doch trotzdem gefallen sind, haben wir noch eine Verheißung in 1. Johannes 1, 9, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Und zwar jedes Mal. Gott ist und bleibt treu. Gott ist sowohl treu, hat seine Treue in der Vergangenheit zu seinem Volk gezeigt. Gott zeigt mir seine Treue jeden Tag, aber auch die Perspektive Zukunft. Paulus schreibt in 1. Korinther 1, 8 bis 9, alles, was die Korinther und indirekt auch wir in Christus Jesus haben. Besonders, dass er euch befestigen wird bis ans Ende, dass ihr untadelig seid an dem Tage unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch welchen ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Wir haben drei Motivationen gesehen, warum es sich lohnt, im Kampf des Glaubens auszuharren. Die erste Motivation ist das Kreuz, was Christus für uns getan hat. Und diese Perspektive des ewigen Lebens, die wir jetzt schon besitzen. Die zweite Motivation ist diese Krone, dass wenn wir standhaft ausharren, wir auch einen ewigen Lohn zur Ehre Gottes bekommen werden. Und die letzte Motivation, die größte und die ja, sich nicht verändert, ist diese Verheißung der Treue Gottes. Dass Gott treu ist und auch treu bleibt. Und dass Gott uns auch zur Seite steht. Und bewusst sein, dass Gott mit uns geht, dass der Heilige Geist in uns lebt und uns die Kraft schenkt, täglich auszuharren. Das sollte uns ermutigen, in unserer jetzigen Situation auszuharren. Jetzt kommen wir zur Anwendung. Was bedeutet das für mich jetzt? Wir leben zwar nicht mehr im Kontext des Timotheusbriefs, wo es um Irrlehren, um Verfolgungen ging, doch die Botschaft gilt immer noch. Was Paulus seinem Kind im Glauben sagt, du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Und die Frage, es wird jetzt persönlich, die Einladung zur Selbstreflexion, die Frage ist, wie sieht dein Kampf im Alltag aus? Bist du ein treuer Nachfolger Jesu? Und wenn nicht, was hält dich davon ab? Der Kampf beginnt in deiner Beziehung mit Gott. Und das ist auch das Erste, was der Feind versuchen wird zu verhindern, dass wir Zeit mit Gott verbringen. Er wird versuchen, uns alles Mögliche zu tun lassen, damit wir keine Zeit mehr mit Gott verbringen. Und ich möchte uns einladen, uns in drei Bereichen selber zu reflektieren. Und zwar der erste Bereich ist die Gemeinschaft mit Gott. Und es geht schlicht und einfach um stille Zeit. Ihr kennt alle dieses Kinderstundenlied. Lies die Bibel, bete jeden Tag, wenn du wachsen willst. Kennt man auswendig. Aber lebe ich das wirklich? Ist es mir wirklich ein Anliegen, jeden Tag Gottes Wort zu öffnen und auch mit Gott zu reden? Habe ich auch diesen Wunsch, wirklich geistlich zu wachsen? Der zweite Punkt ist die Gemeinschaft mit anderen Christen. Und es geht hier um Gemeinde. Und die Frage zur Selbstreflexion, warum kommst du eigentlich zur Gemeinde? Was ist so deine, ja, wirklich dein Anliegen, dein Herzblut für Gemeinde? Komme ich, um zu machen, zu dienen? Oder vielmehr, um meine Geschwister kennenzulernen? Um vielmehr auch ehrlich sein zu können, meine Kämpfe zu sagen, dass wir gemeinsam füreinander beten? Vielleicht meine Fragen. Am Anfang habe ich sehr viele Fragezeichen an der Bibelkante geschrieben, weil ich einfach nicht wusste. Und mir war nie in den Sinn gekommen, einfach Leute zu fragen. Und dieser Austausch ist auch wirklich eine wunderbare Sache in Gemeinde. Und der letzte Bereich ist Evangelisation. Sieht meine Familie, sehen meine Freunde, dass ich Christ bin? Kann man das sehen? Kann man das hören? Ist das, wovon mein Herz sprudelt? Und wenn nicht, was könnte ich dafür tun? Vielleicht sagst du, nee, Evangelisation ist nur für, manche Leute haben die Gabe, Evangelisation, Evangelist. Ich kann das nicht so. Also ich rede nicht so gern mit den Leuten. Nee. Es gibt Leute, die vielleicht einfacher reden als andere, also die diese Scheu nicht haben, das kann sein. Aber Evangelisation fängt auch einfach mit Gebet an. Bete gezielt für Freunde, für Nachbarn. Bete für sie, dass Gott sich ihnen offenbart. Und bete auch für dich um Mut, dass du Möglichkeiten hast. Weil ich glaube, Gott schenkt jedem von uns Möglichkeiten, die wir annehmen können oder nicht. Und ja, zum Schluss, lebe mit dem Ziel oder dieser Wunsch, dass wir alle mit diesem Ziel leben, wie Paulus in 2. Timotheus 4, Vers 7 sagen zu können, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt.